Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf superlevel.de und heute Morgen habe ich nicht nur einen, sondern zwei Gäste am Start, und zwar den guten Andreas und den Maurice. Guten Morgen.
Ja, hallo Micha, hallo an die Zuhörer. Wieder schön hier zu sein. Zu Hause.
Fast. Guten Morgen, Maurice.
Ja, guten Morgen, ihr beiden. Ist auch schön, mal wieder hier zu sein. Und ich höre ja immer wieder von Andreas ganze Geschichten. Ich bin froh, jetzt auch schon mit zwei Folgen. Kann ich mich Dauergast nennen?
Immerhin. Aber ich muss mich jetzt unbedingt dran gewöhnen, dass ich euch immer mit Namen anspreche, weil ich habe normalerweise immer nur einen Gast in der Sendung. Und mit zweien, mal gucken, ob ich das diesmal hinkriege. Jetzt muss ich euch trotzdem mal ganz kurz vorstellen. Also Andreas, du warst schon öfter zu Gast, ne? Du kommst von der Gamer-WG und so weiter und so fort. Ich glaube, die Hörer wissen mittlerweile, wer du bist.
Ich hoffe doch, dass das hängen geblieben ist und vielleicht der ein oder andere sich da mal auf unsere Seite verirrt hat.
Genau. Und Maurice ist aber der Podcast-Partner von dir, ist das richtig?
Ganz genau. Ja, der hat mich überhaupt in das Ganze erst reingezogen.
das klingt schrecklich.
Nein, wir haben uns angefreundet. Über Twitter war es, meine ich, angefreundet. Und dann hat er irgendwann gefragt, willst du nicht mal mitmachen? Und dann ist das Ganze ins Rollen gekommen, dass ich da auch mit reingekommen bin.
Hörer vom Xbox-Cast, Spiele-Cast. Und das kam dann auch rüber in die Gamer-WG. Und hast immer Kommentare geschrieben, fleißig. Und weil du da so fleißig warst, habe ich dich irgendwann mal eingeladen.
Was für Kommentare waren? Hallo, ich mag euch. Ich würde auch gerne mitmachen.
Nein.
Ich habe nicht gebettelt, nein.
Nee, ich habe wirklich überhaupt nicht gebettelt. Deswegen, also mit Betteln kommt man nicht weiter. Aber wenn man einfach treu ist und immer dabei ist, dann kann es schon mal passieren, dass irgendwann gesagt wird, ah, willst du nicht mal mitmachen?
Du warst bestimmt voll der Flavor in den Kommentaren. Du wolltest der härteste Kritiker. Alles scheiße, ich kann das viel besser.
Nein, solche Kommentare bekommen wir jetzt.
Echt?
Oh, hin und wieder, ja.
Oh, das ist übel, ne? Das ist keine schöne Erfahrung, wenn plötzlich so Kommentare reinkommen, die so ein bisschen suboptimal sind.
Ja, kann einem manchmal ganz schön zu Herzen gehen. Das ist sehr traurig hin und wieder.
Aber jetzt, ich habe auf der Seite gesehen, ihr habt über 260 Folgen gemacht. Also 264 ist die aktuelle mit Destiny Beta. Und da habt ihr bestimmt schon ein dickes Fell gekriegt über die Jahre, oder?
Ja. Man lernt vor allen Dingen aus YouTube-Kommentaren, das, was man da zu hören bekommt.
Ja, das stimmt. Das ist unglaublich. Also abgesehen davon, dass das Punktsetzung und Rechtschreibung ein Fremdwort für die YouTube-Generation zu sein scheint, ist es aber auch echt so, dass da manchmal so Gedankengänge drin sind. Da fragst du dich, wie kommen die Leute denn jetzt auf diese Kommentare? Ja, aber das ist natürlich auch ein gutes Zeichen, weil das heißt ja auch, dass sehr viele Leute euch hören und man muss das ja immer multiplizieren.
Ja, die Frage ist halt, wie gut sie zuhören. Also der letzte Kommentar, der gegen mich abging, der hat praktisch exakt das nacherzählt, was ich erzählt habe. Aber noch einen blöden Kommentar, weil ich nicht seiner Meinung war.
Oh.
Ja, das ist sehr interessant gewesen.
Ja, wie heißt es so schön? Don't read the comments.
Ja, es ist eine Lektion, die ich noch lernen muss.
Jetzt muss ich mal direkt reinfragen. Ich lade den Andreas in der Regel eigentlich immer ein, um über japanische Spiele zu reden, wo der Andreas eigentlich gar nicht so der japanische Experte, also der Experte für japanische Spiele ist. Das bist ja eigentlich du, Maurice.
Das hat Andreas vorhin gesagt, ja.
Ja, das habe ich so behauptet, weil Maurice mich ja meistens auch dann zu vielen japanischen Spielen dann bekehrt. Also Danganronpa ist, das hat er bei mir verursacht, dass ich da total drin aufgegangen bin. Mhm. Ich selber wäre wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, da mal reinzugucken, aber ich meine, ich bin jetzt so glücklich darüber, dass er mir das ans Herz gelegt hat. Nee, aber er ist der größere, sage ich mal, noch Anime-Gucker und Manga-Leser als ich. Und gerade was das Lesen angeht, bin ich da schon eher auf der Comic-Seite. Aber Maurice ist da total drin in der Materie, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also wenn man jetzt zumindest uns beide vergleicht.
Ja, da kommen ja jetzt auf jeden Fall rosige Zeiten auf dich zu, Maurice, weil ich habe vorhin mal in die Release-Listen geguckt, weil ich wissen wollte, was auf der Gamescom alles vorgestellt wird, und an japanischen Rollenspielen, da kann man sich momentan, also zumindest im Herbst, kaum retten.
Ja, es geht auch nächstes Jahr weiter. Also Persona 5 soll ja dieses Jahr Ende noch in Japan erscheinen und das soll irgendwann nächstes Jahr auch noch zu uns kommen. Da freue ich mich riesig drauf.
Und, geil.
Ich weiß nicht, also die Welle an guten Japaner-RPGs in nächster Zeit ist nicht aufzuhalten.
Es war ja eine Zeit lang echt dünn, oder? Also eine Zeit lang war das ja so, dass man irgendwie dachte, japanische JRPGs, die würden jetzt so ein bisschen aussterben und so, aber ich habe irgendwie den Eindruck, die kommen wieder wie verrückt. Also das ist jetzt in letzter Zeit gerade durch die Vita und durch die Nintendo DS sind so viele coole Ableger rausgekommen, dass ich fast das Gefühl habe, dass die wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat.
Ja, das war komisch. So Anfang bis Mitte der letzten Konsolengeneration hat man so das Gefühl gehabt, da kommt gar nichts mehr. Weil die rauskamen, Lost Odyssey, Blue Dragon, die waren alle okay, aber die haben sich nicht so gut gemacht. Mhm. Und plötzlich, ich weiß nicht, was passiert ist, aber auf einmal kommt alles aus Japan hier. Und das kann uns Japaner-RPGs-Fans natürlich nur freuen.
Ja, also wie gesagt, gerade auf den Handhelds. Also das Atrian Odyssey fällt mir jetzt irgendwie gerade ein für den Nintendo 3DS. Das wohl sehr gute Kritiken kriegt und viele, viele Titel von NIS America. Und um die Schleife zu unserem aktuellen Thema zu kriegen, auch sehr viele Titel von NIS America und Kodakawa Games, die so ein gewisses Fable für edgy Darstellungen in ihren Spielen haben. Und den Titel, den wir heute besprechen, das ist eine Kooperation zwischen diesen beiden Firmen, Kodakawa Games und NIS America, und zwar Demon Gaze für die PlayStation Vita. Das ist ein Dungeon Crawler mit sehr vielen freizügigen Darstellungen.
Ja, naja.
Punkt, Punkt, Punkt.
Man muss sich vorstellen, man ist der Demon Gazer und wird dann auf die Quest geschickt, seine Miete einzutreiben praktisch. Man muss, ja. Man muss Geld verdienen, um in diesem Inn zu leben und weil die Welt außenrum halt von Monstern verseucht ist. Und ungelogen in den ersten 3-4 Stunden trifft man die Besitzerin dieses Inn. Einmal nackt in ihrem Zimmer, dann soll man ihr später noch auf die Brust fassen, weil der Demon Gazer anscheinend nicht glaubt, dass das wirklich ein Mensch ist, weil es irgendwie Mischrassen gibt in diesem Universum. Und ja, dann wirft einem die Katzenmaid ihr Unterhöschen ins Gesicht und alles. Und das ist wirklich nur der Anfang.
Das ist, ich denke, das werden ziemlich viele auch sehr kritisch betrachten. Das ist aber auch tatsächlich eine Tradition bei Kodakawa Games, weil, also, das sind die Leute, die zum Beispiel auch Killer is Dead rausgebracht haben. Wo bemerkt, das ist das letzte Suda51-Spiel, was wir beide besprochen haben, Andreas, ne? Ich glaube, du
das
warst
richtig,
da
ja.
auch zu Gast. Und wir beide haben ja auch darüber diskutiert, was denn diese ganzen Gigolo-Missionen da drin zu suchen haben, weil das ganze Spiel war so zu, sagen wir mal, zu 90% schon so das Ding, was Grasshopper so macht, also mit geilen Art-Design und ziemlich crazy Shit und surrealem Zeug und sehr künstlerisch alles und so und cooles Spiel. Aber diese Gigolo-Missionen, die sind ganz schön rausgefallen. Und ich habe jetzt erst, weiß ich nicht, ich glaube vor ein paar Tagen ein Interview mit dem Suda51 gelesen. Der sagte dann, ja, der Publisher wollte das. Der hat gesagt, ich soll diese Gigolo-Sachen einbauen. Also mussten wir uns da irgendwie was ausdenken. Und vielleicht erklärt das dann auch irgendwie, das scheint wohl deren Linie zu sein, dass sie über solche Sachen dann das dann als Marketinginstrument benutzen, um ihre Spiele auch zu verkaufen.
Ist auf jeden Fall da mal eine gute Begründung dafür, weil es passte irgendwie nicht ganz rein. Und es ist ganz klar ja dann irgendwie so dieser typische Fanservice, den man dann versucht da reinzubauen. Das erinnert irgendwie an das Fire Emblem, wo es natürlich noch ein DLC am Strand geben musste, wo man dann sämtliche Charaktere in Bikinis sehen konnte.
DLC am Strand. So Dead or Alive Beach Volleyball-mäßig.
Ja, ja, genau. Ja. Irgendwie solche Sachen müssen dann trotzdem immer wieder eingebaut werden. Da bleibt irgendwie nichts von verschont.
Aber Maurice, also du als Experte wirst es besser beurteilen können als Spezialexperte, wie wir so schön sagen. Das verkauft sich ja dann schon wie geschnitten Brot, wenn man solche Sachen aufs Cover druckt, oder?
Ich weiß nicht wieso, aber ja, das tut es. Und ich muss leider Gottes zugeben, auch wenn ich, um hier mal auch wieder eine Brücke zu schlagen, wo ich dabei war das letzte Mal, Jaiba gesagt habe, ich mag billigen Sexhumor nicht. Ich habe mir Zenran Kagura gekauft, weil es hauptsächlich darum geht, dass man sich mit Mädels kloppt und wenn sie genug Energie verlieren, ihre Kleidung explodiert.
Moment, das war doch dieses Spiel für den 3DS, wo die auf dem Cover gesagt haben,
wo man nur die Brüste sieht auf dem Cover, ja.
Ja.
Und ich habe mir die Vita-Version halt auch noch geholt aus Japan, die jetzt auch noch zu uns kommen soll. Da bin ich sehr froh drum.
Ach so. Kinnkratz. Nein, also ich glaube, man muss das Ganze dann auch, also natürlich gibt es jetzt aufgrund der ganzen Gender-Diskussion, das wird ja auch zu Recht diskutiert und so weiter, und ich finde das auch gut, dass die Diskussion stattfindet. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch für Europäer nicht so ganz einfach, das alles so nachzuvollziehen, weil also wenn man so zum Beispiel auf PlayAsia mal guckt und da sich mal die Spielecover ansieht oder die Visual Novels, die dort rauskommen, es ist schon ziemlich dominant, dass es da sehr viele seltsam gekleidete weibliche Figuren gibt. Und ich habe jetzt kürzlich auch deshalb mit der Menschen Neptunia PP gespielt. Das ist dieses Idol-Simulator-Ding für die Vita, ein Ableger auch von der Menschen Neptunia-Reihe, was für ein Zungenbrecher. Und das Spiel ist ja im Prinzip auch nur Pillepalle. Es geht ja im Grunde genommen nur darum, diese Idols, die Mädchen, in irgendeiner Art und Weise darzustellen. Die stehen halt im Zentrum dieser ganzen Geschichte. Das war bei den Rollenspielen damals auch so. Und trotzdem ist es halt etwas, was die Leute extrem fasziniert. Ne? Ich glaube, dass sehr viele Otakus sich das dann halt kaufen, gerade wegen den Frauenfiguren.
Ich denke doch. Ja. Ich meine, das ist auf jeden Fall immer so ein Ding, was gerne für Werbezwecke dann ja auch benutzt wird. Ich meine, allein dieses Ding, wenn du auf irgendwelchen Internetseiten bist und die typischen Free-to-Play-MMOs hast, die ja dann ganz klar immer, wenn die irgendwie asiatisch anmuten, dann ja auch mit den weiblichen Figuren, die dann meistens natürlich sehr knappe Rüstungen tragen, dann wirklich versuchen, dich da reinzuziehen.
Rüstungen in Anführungsstrichen.
Ja. Erstmal interessant, je weniger bekleidet die sind, desto stärker ist die Rüstung.
Absolut.
Ja, das Ding ist halt, das liegt in der japanischen Kultur. Und das ist halt sehr fremd für uns. Die Stellung der Frau, und dort ist halt komplett anders, als wir sie hierzulande haben. Und deswegen findet natürlich im Westen auch die Diskussion entsprechend statt, wenn solche Spiele bei uns erscheinen. Aber ich sehe das denn mehr als Kulturerfahrung, in Anführungszeichen. Denn ihr habt das jetzt schon gerade gesagt, und ich schäme mich ein bisschen, jetzt hier die Hand hochnehmen zu müssen. Aber mein Regal mit Sammelfiguren besteht zu 99% aus weiblichen Figuren, ja.
Na gut. Nein, also ich will damit nicht sagen, dass man irgendwie automatisch ein schlechter Mensch ist, wenn man sowas mag. Das darf man auf gar keinen Fall unterstellen. Ich habe auch sehr viele Freunde, die auch solche Figuren haben. Und ich habe zum Beispiel auch Figuren im Regal. Bei mir ist es recht gemischt. Also ich habe zum Beispiel Max Payne oder so da stehen. Aber da haben sich auch so Figuren wie Samus Aran aus Metroid zum Beispiel drin verehrt. Da gibt's es gibt diesen große Rüstung und diese hautenge Rüstung zum Beispiel.
Ja, ich habe die Other im
genau, die
Zero Suit.
Zero Suit oder so heißt das. Und ich fand halt diese Figur mit diesem, da ist ja so ein schwebendes Amöbenvieh noch mit dabei. Ja. Fand ich total cool. Aber streng genommen ist es natürlich exakt so eine Figur, die auch in dieses Raster irgendwie reinfällt. Ne? Also die Catherine aus Catherine zum Beispiel, diesen total guten Puzzlespiel, was vor 2 Jahren rausgekommen ist, sehr empfehlenswert. Wo solche Darstellungen übrigens auch in die Story eingebunden sind übrigens. Die habe ich auch als Figur. Und wenn man da streng ist, gehört ihr auch in dieses Raster rein. Also insofern, macht dir keine Sorgen, Maurice.
Ja, das Schlimme ist halt, die ganzen männlichen Figuren, die waren irgendwelchen Special Editionen bei Videospielen. Weil ich habe Alter Ihr, Old Snake und auch den Max Payne hier. Und das ist, glaube ich, so, da hört es schon auf mit den männlichen Figuren.
Ja klar, die sind natürlich auch anders angezogen. Ne? Also bei so Comic-Darstellungen, also bei so Sachen aus Spielen, da sind die meistens halt, also Max Payne hat natürlich das Jackett irgendwie an und so. Aber ich habe hier irgendwo auch eine Final Fantasy-Figur, die hat auch brustfrei und so. Also es beschränkt sich auch nicht komplett auf Frauen. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Da gibt's irgendeinen, der hat nur so einen, wie Squall, so einen Ledermantel irgendwie an und, weißt du?
Wobei man da ja wieder auch sagen muss, bei den Männern in den japanischen Rollenspielen und so, die sind ja auch meistens, sie haben ja sehr viele weibliche Züge auch wieder.
Ja, wie sagt man, androgyn, ne?
Genau,
ja.
Genau.
Ja.
Das ist ja irgendwie kein Vergleich zu sonst der Darstellung des westlichen Manns dann.
Aber das ist schon interessant. Also auch so ein Ding, dass man, also man sieht das halt immer auf den Bildern und auch bei so Spielen, die ihre Stile sehr variieren oder sich sehr surreal anmuten. Also mir fällt Drakensang 3 zum Beispiel jetzt als Beispiel ein. Das ist ja eher so das Ding von Nier. Also Nier gab es ja auch, da hatte dein Charakter ja auch relativ wenig an. Was hat ein Mann gespielt, der war oben im Prinzip brustfrei, hatte da irgendwie nur so einen Gürtel und so an. Und da passte das alles auch gut zusammen. Aber man sieht natürlich diese Cover und sieht dann nur die leicht bekleideten Frauen drauf und denkt, die Japaner schon wieder. Und ich glaube, da gibt's irgendwie immer noch Unterschiede, ne? Also es gibt die Sachen, über die wir jetzt gleich reden, wie Demon Gaze. Und dann gibt's halt einfach so allgemein diesen Hang zu merkwürdigen Kostümen. Zum Beispiel hat ja Final Fantasy 13 3 das ja auch extrem zelebriert, oder Maurice?
Ja, ich hab's nicht, also ich habe nur die Demo gespielt, das hat mir gereicht. Aber
okay.
Aber die Kostüme, die sie schon im Vornherein vorgestellt haben, das ist teilweise so abartig, in was die da reinstecken. Und ja. Ich verstehe das gar nicht. Also Lightning ist ein Charakter, der so komplett eigentlich dagegen geht von ihren Eigenschaften her. Also sie ist sehr, sehr bitter und finster und alles. Und ja, gut, ich mach das jetzt hier, ich rette die Welt, meinetwegen. Mhm. Und dann wird sie wirklich in so eine Kostümparade gesteckt und das passt so gar nicht. Das, wie gesagt, da hat mir die Demo gereicht.
Das war eigentlich so ein Non-Nonsense-Charakter, ne? So einer wirklich total ernst. Bitter ist schon die richtige Bezeichnung, da hast du recht. Also ich meine, die Welt geht unter.
Ja.
Das war schon sehr merkwürdig, dass man da solche Kostüme anziehen konnte. Es hätte eigentlich sehr viel besser zu Figuren wie, wie heißt die? Vanille? Vanille,
ja,
ne?
Ja.
Also so eine fröhliche, quirlige, junge, deutlich jüngere als Lightning. Da hätte das deutlich eher gepasst, aber aus irgendeinem Grund mussten sie das auf diesen Hauptcharakter stufen. Aber das scheint in Japan dann ja relativ egal zu sein, weil ich glaube, die haben das dann einfach hingenommen und es war relativ erfolgreich in Japan. Ne?
Gar nicht. Das soll sich ziemlich schlecht verkauft haben.
Oh, da habe ich mich geirrt.
Ja, also ne, ich glaube, auch die Japaner, bis auf die Leute bei Square Enix, haben irgendwie genug von Lightning, weil der Trend von den Final Fantasy 13 Spielen, die drei, ging wirklich massiv abwärts von Spiel zu Spiel.
Also von den Verkaufszahlen meinst du?
Genau.
Ja. Ja gut, dann ist ein dritter Teil natürlich extrem ungünstig, wenn man schon 13.1 nicht mochte.
Ja, und ich glaube nie, also okay, es gibt bestimmt ein paar Leute, die 13 mochten, aber...
Ich mochte 13, aber nicht wegen den Kostümen. Also ich fand die Entscheidung auch doof. Ich finde einige Sachen ganz schön doof an 13. Aber
ich habe es auch gerne gespielt tatsächlich. Also ich bin jemand, der damit leben kann, aber der schon sagt, ich hätte auch irgendwie langsam lieber mal wieder ein klassisches Final Fantasy.
Ja, also ich mag dieses Abgedrehte, ich mag diese total durchgeknallte Welt, aber bei den Kostümen habe ich mich auch. Also ich finde die Spielmechanik cool und hätte bestimmt Spaß dran, das mit einem anderen Charakter auszuprobieren. Es muss ja auch nicht unbedingt eine Frau sein, kann ja auch ein Typ sein. Nur es hat halt überhaupt nicht zu diesem Menschen gepasst, zu Lightning. Da gebe ich dir völlig recht. Aber wir müssen die Kurve irgendwie wieder zu Demon Gaze kriegen.
Ja, man merkt schon, wir versuchen hier ein bisschen wegzukommen von dem Spiel. Ja.
Nee, aber ich glaube, die Demon Gaze ist tatsächlich so ein Ding. Ich glaube, das versucht sich auch sehr stark über den Edgy-Faktor. Edgy ist, korrigiere mich, wenn ich falsch stehe, aber der japanische Begriff für leichte Erotik.
Kommt so hin, ne?
Also für leicht, also für Erotik, die ganz dezent angesetzt ist. Also jetzt nicht wirklich so diese...
Ganz dezent ist gut. Also das heißt nur, dass du Schlüpper und BH tragen musst. Und das ist edgy.
Okay, also sagen
Solange
wir mal...
Solange es bedeckt ist, ist es edgy.
Dann sagen wir, der edgy ist der Playboy. Ein bisschen. Und dann alles, was drüber ist, ist Penthouse.
Ja.
Okay, da kann sich jeder was drunter vorstellen.
Ah, schöner Vergleich, ja.
Oder was gibt's? Penthouse Hustler, ne? Gibt's doch auch. War das nicht der Flynn? Hustler hat der auch rausgebracht, ne? Das schamloseste Magazin aller Zeiten. Hm? Okay, aber Edgy ist auf jeden Fall die Version, die man noch so ab 16 freigeben kann. Demon Gaze ist ja auch tatsächlich in Deutschland ab 16 freigegeben. Und aber eigentlich ist es ein Dungeon Crawler. Andreas, willst du vielleicht kurz erklären, worum es in diesem Spiel jetzt so rein mechanisch aus Frauen so geht?
Ja, ein Dungeon Crawler, wir metzeln Monster aller Art ab. Das
Yay!
Am Anfang noch alleine, später in einer Party, dass man dann auch mit mehreren losziehen kann. Und die Sache ist einfach, wir sehen das Ganze aus der Ego-Perspektive und haben eine Karte, die lauter Quadrate aufgeteilt ist und wir können uns dann von Quadrat zu Quadrat bewegen. Und es kommt dann halt zu Zufallskämpfen. Und das läuft dann wieder rundenweise ab, dass dann das Monster vor uns steht. Wir können uns entscheiden, schlagen wir einfach drauf, setzen wir einen Trank ein, machen wir eine Spezialattacke. Und dann kommt später noch dieses Ding dazu mit den Dämonen, deswegen ja auch der Name, dass wir noch Dämonen einsetzen können, die uns im Kampf unterstützen, die wir dann auch aktiv dazu nutzen können, auch extrem viel Schaden auszuteilen, wobei man da aufpassen muss, dass es einen Meter gibt, wie lange man die einsetzen kann. Man muss sie nach einer Zeit wieder mit wegpacken, sage ich jetzt einfach mal so. Und das ist eigentlich schon so das Spielprinzip. Ich meine, man sammelt dann Items, man levelt auf und eines der Grundprinzipien ist dann auch entsprechend Geld zu sammeln. weil man muss die Miete zahlen.
Ja.
Man wohnt zur Miete und eine der Hauptaufgaben ist auch immer dann genug Geld ranzubringen, dass man auf jeden Fall seine Miete zahlen kann. Das ist erstmal so das Wichtigste und dann muss man dann gucken, was am Ende dann noch übrig bleibt. Man kann natürlich viele Quests annehmen in dem Hauptgebäude. Man muss halt so sagen, man ist in so einer kleinen, wie soll man das nennen, Pension. Und von da aus zieht man dann immer los, nimmt dann Aufträge an und hat dann unterschiedliche Gebiete, die man bereisen kann. Und dann erkundet man die nach und nach, eröffnet immer wieder neue Bereiche. Und am Ende gibt es dann natürlich einen Hauptdämon, den man noch da fangen kann. Denn man hat so einen speziellen Blick, womit man dann Dämonen einfangen kann, um die dann für sich dann zu nutzen.
Maurice, diese ganze Welt drumherum, die fand ich eigentlich ganz pfiffig. Das hat mir am Anfang sehr gut gefallen, so wie das vorgestellt wird mit dem Hotel und den ganzen drumherum.
Ja, die Idee ist auf jeden Fall ein anderer Ansatz. Also ich bin jetzt nicht so in Dungeon Crawlern drin, aber meine einzigen Erfahrungen sind so zum Beispiel die Persona-Spiele.
Mhm.
Und das war auf jeden Fall schon mal wieder ein komplett anderer Ansatz zu dem. Das Problem ist aber, dass sich das schnell zu den Standardarealen irgendwie entwickelt, wenn du merkst, okay, du wirst jetzt hier in das Sumpfgebiet geschickt, das nächste ist das Lava-Gebiet, das nächste ist das Unterwassergebiet. Und die machen leider nichts aus dem Setting, dass das halt eine überrannte Welt ist, wo nur noch diese Gaststätte da irgendwie halbwegs funktionell ist.
Mhm.
Und generisch ist generell so ein Wort, was ich komplett in das Spiel benutzen möchte. Denn ich muss nochmal kurz zu den Figuren kommen. Wir haben vorhin schon diese koreanischen, japanischen MMOs angesprochen, die halt immer auf Werbebannern auf allen möglichen Webseiten zu sehen sind.
Mhm.
Und wenn ihr da schon mal so ein Artwork von gesehen habt, exakt so sieht das Spiel-Artwork aus. Also wirklich 0815. Ich habe mal ein Anime gesehen und so in etwa sieht das aus.
Ja,
stimmt.
Ja, die Sache ist, es spielt ja auch mit den ganzen Klischees. Ich meine, alleine dein Hauptcharakter, du stolperst in das Ganze rein, hast keinen Plan von nichts, weißt nicht, was los ist und wirst dann einfach da aufgenommen und dann da rausgeschickt und wird gesagt, ja, verdien mal ein bisschen Geld. Und das ist wieder alles irgendwie so typisch, wie man es schon einige Male davor gesehen hat in solcher Art von Spielen.
Es ist halt auch nicht düster, ne? Ist mir auch recht schnell. Also es ist so von der ganzen Stimmung sehr, sehr leicht und etwas unbeschwert, hatte ich so den Eindruck. Weil, was ja sicherlich auch ganz gut zu dieser Grundidee passt, man soll sich ja in diesem Hotel dann ja auch wohlfühlen und da sind auch alle irgendwie sehr fröhlich und alle machen das Beste aus ihrem Leben. Aber das Spiel hat nie, vermittelt dir nie den Eindruck, dass von außen wirklich eine große Bedrohung reinkommt. Also die sagen zwar immer, oh, ist voll gefährlich und das ist halt total super krasser Shit, der da abgeht. Aber du hast jetzt nicht zum Beispiel, wie in anderen Spielen, also es nimmt nie so eine Dimension wie zum Beispiel bei Dark Souls oder so an, wo das Gefühl, dass die Welt hat irgendwie Zähne oder so, sondern man läuft durch, also auch verhältnismäßig bunte Areale, selbst Dungeons oder so, sind sehr farbenfroh.
Ja, weißt du, bei Dark Souls haben die Charaktere ihren Verstand total verloren, wissen teilweise gar nicht mehr, warum sie überhaupt da sind, was sie dahin bewegt hat und sind total depressiv und wissen nicht mehr weiter.
Mhm.
Und da sind die einfach glücklich und haben scheinbar irgendwie vergessen, in was für einer Scheißsituation die sind und sind mehr damit beschäftigt. Ich meine, alleine diese beiden Händler, der Artefakthändler und der Rüstungshändler,
die sind irgendwie schrecklich.
Streiten und gegenseitig Sachen mopsen und kaputt machen und irgendwie, das geht total dagegen, was da eigentlich in der Welt draußen los ist.
Seid ihr mal ins Badehaus gegangen, wo dann diese Fee wirklich nackt vor euch steht, nur mit dem Tuch vor und euch dann zum gemeinsamen Bad einlädt? Ich hätte die wieder an die Wand schmeißen können.
Es ist auch, also in diesem Zusammenhang, also wir kommen ja immer wieder auf diesen Erotikfaktor zurück, fand ich es total schade, dass man sich keine weibliche Figur aussuchen konnte. Denn das Spiel, am Anfang kannst du dir den Charakter so ein bisschen gestalten, also du kannst dir deinen Avatar aussuchen und dann werden von den verschiedenen Artworks, die es im Spiel gibt, von den verschiedenen Heldenfiguren, also dann später auch Figuren, die mit in eine Party reinkommen und so, kannst du dir jemanden aussuchen. Und das Spiel sagt aber deutlich, die ganzen Texte, die ganze Handlung, die ist nur auf einem männlichen Charakter geschrieben. Ja. Also das heißt also, wenn du dir sogar einen weiblichen Avatar aussuchst, und es gibt reichlich, also es ist wirklich 50-50 aufgeteilt und die sind alle auch komplett unterschiedlich. Das sind jetzt nicht alles irgendwie Busenwunder, sondern wir haben wirklich ganz viele unterschiedliche Frauenfiguren, was jetzt in Bezug auf Sonnenspiel natürlich etwas überraschend ist, aber es gibt echt viel Diversität im Anime-Kontext, ne? Aber auch wenn ich mir eine Frau aussuche, trotzdem werden die Texte auf einen Mann zugebettet. Also sie sagen immer he und his und so weiter, immer männliche Form. Und da ist eine echte Chance verpasst gewesen, weil ich finde, dieses Spiel, ja gerade mit diesem ganzen Edgy-Kram, hätte das nochmal, hätte eine ganz andere Ebene und vor allen Dingen sich auch resistenter gegen Kritik von außen machen können, wenn du eine Frau hättest aussuchen können.
Ich glaube, es wird sogar am Anfang gesagt, nicht nur, dass du einen Mann wählen musst oder beziehungsweise das Spiel davon ausgeht, dass du ein Mann bist, sondern ich glaube, es wurde sogar die Rasse vorgegeben, dass du dann halt ein Mensch bist, weil es gibt ja auch noch andere Rassen, die man da aussuchen kann, laut Avatar-Bildchen. Aber du bist eigentlich festgelegt auf den Charakter. Das heißt, vom Avatar-Bildchen habe ich dann auch entsprechend, ich glaube, mit das erste auch genommen, was in der Auswahl stand.
Den blauhaarigen Typen, der auch auf dem Cover ist. Richtig?
Ja, ja,
den habe ich auch genommen.
Man da irgendwie merkt, das scheint so der Charakter zu sein, der dafür vorgesehen ist. Ich meine, es ist natürlich toll, dass der Spieler anbietet, du kannst auch irgendwas anderes nehmen, aber im Endeffekt sagen sie ja direkt von vornherein, das wird dann nicht passen,
was irgendwie doof ist. Was extrem schade ist. Also wie gesagt, ich bin jetzt letztes Jahr dank Persona 4 Golden auf der Vita auf die Persona-Reihe aufmerksam geworden und hab eigentlich davor mit Persona 3 dann auf der PlayStation Vita angefangen. Und da haben sie ja für die PSP-Version einen weiblichen Charakter erstellt. Und die haben die komplette Geschichte umgeschrieben, dass das auf einen weiblichen Charakter passt. Mhm. Und in Hauptspiel spielst du nur den Jungen. Und da kannst du halt Beziehungen mit den Mädels eingehen. Wenn du das Mädel spielst, dann sind die Beziehungen halt einfach weg. Und dafür hast du weitere Stränge mit den weiblichen Figuren, dass du zum Beispiel engere Freundschaften schließt und sowas. Und wenn ein uralt PSP-Spiel das schafft, dann muss ich mich fragen, weshalb ein Dungeon-Crawler, der irgendwie relativ ressourcenarm daherkommt, so im Endeffekt, das nicht hinbekommt.
Also, ja, das ist schon irgendwie seltsam und ich finde das auch schade, weil ich mochte das ja auch sehr. Zum Beispiel ein ganz großes Ding hier, Mass Effect, habe ich wirklich sehr gerne halt eine weibliche Shepard dann gespielt und bin damit durch alle Teile durchgegangen, war super glücklich und ich freue mich eigentlich immer, wenn man so eine Entscheidung dann noch treffen kann.
Ja, also es ist also, ich weiß aus beruflichen Gründen, dass es natürlich bei einem sehr kleinen Budget, und ich vermute mal, dass Demon Gaze auch ein klein budgetiertes Spiel ist.
Vermutlich.
So sieht es nämlich auch von der ganzen ganzen drumherum aus. Also ich will nicht sagen, dass das, was da ist, schlecht ist. Es hat nur sehr wenig da. Also man hat zum Beispiel die ganzen Kämpfe, die es dort zu sehen gibt, nur mit Standbildern gelöst, mit so ein paar Animationen, die drüber gelegt sind. Also es gibt jetzt keine 3D-Areale, die das, was an 3D da ist, sieht sehr flach aus, ist nicht besonders detailliert und so weiter. Aber ist okay, also ich würde dem Spiel keinen Vorwurf machen. Und ich weiß auch, also wenn man jetzt ein anderes Geschlecht noch mit reinschreibt für eine kleine Produktion, und ich spreche jetzt nicht hier nicht von Assassin's Creed oder so.
Sondern ich würde schon sagen,
Naja, also
Frauen sind zu teuer, das können wir uns nicht leisten.
Das ist natürlich extrem lächerlich, also es war wahrscheinlich ein Kommunikationsfehler, aus dem die nie wieder rausgekommen sind, aber das ist natürlich lachhaft, dass eine Produktion wie Assassin's Creed sich nicht mal irgendwie für 2 Tage Animation für eine Frau leisten kann. Das ist natürlich Quatsch. Bei einem kleinen Spiel, also wo das Budget wahrscheinlich auf eine 5-stellige Summe beschränkt ist irgendwie, das ist vielleicht mal 20, 30, vielleicht 40.000 Dollar kosten, muss der Autor natürlich, der ja sowieso schon wahrscheinlich 8.000 für den normalen Handlungsstrang bekommt, ja theoretisch auch das Doppelte kriegen.
Nee, aber es hätte ja bei dem Spiel tatsächlich gereicht, wenn sie einfach immer statt he, her oder
eigentlich schon, ja,
she verwendet hätten, wenn sie einfach nur die männlichen Zubegriffe umgeschrieben hätten. Dann wäre das halt okay, vielleicht eine lesbische Beziehung, aber das hätte doch dann, glaube ich, auch niemand gestört, oder? Das würde doch eher zeigen, wie offen das Spiel dann wäre, anstatt zu sagen, du musst einen Mann spielen, damit die Beziehung klappt.
Genau, dann ist es halt kein Nintendo, die sagen, nee, Schwulen und Lesben, das wollen wir nicht.
Wo war das jetzt bei Tomodachi
Life? Tomodachi Life, ne? genau.
Das war ein Bug.
Ach so.
So, das ist ein Bug im Leben. Tut mir leid, müssen wir rauspatchen.
Das ist so absurd, ne? Also, kannst du mal kurz zusammenfassen für die, die jetzt nicht wissen, wovon wir hier reden?
In Tomodachi Life ist in Japan rausgekommen und es gab einen Bug im Spiel, dass gleichgeschlechtliche Ehen möglich waren. Mhm. Und das wurde rausgepatcht und das hat massiven Aufruhr gesorgt. Nintendo hat begründet, A, sie wollten halt kein politisches Statement abgeben und B, haben sie damit auch noch andere Dinge behoben. Ist natürlich die Frage, ob das wirklich so war. Und ganz ehrlich, ich finde, das ist ein bisschen übertrieben, sowas rauszuschneiden. Wenn es Leute gibt, die sowas mögen oder jetzt halt, sie schließen damit Schwule und Lesben aus. Das ist doch irgendwie.
Das ist doof. Also gerade weil das halt in The Sims geht's doch auch. Und das ist ja, also Tomodachi, ich habe es jetzt selber leider noch nicht gespielt, obwohl es total cool aussieht, aber das erinnert mich jetzt wirklich sehr stark an die Sims. Und das ist ja das, also ich habe Sims 2 damals so gerne gespielt, oder war es 3, ich, irgendein Teil, weil man halt einfach alles machen konnte. Und dann hatte ich halt eben auch in meiner ganzen Nachbarschaft, man konnte ja irgendwie so eine Nachbarschaft aufbauen, da waren auch homosexuelle Paare dabei. Weil ich dachte, ist doch cool, wenn die alle, wenn da 6 Häuser sind und die wohnen in der Nachbarschaft, wohnen, darf ich denn kein homosexuelles Ehepaar da hinstellen? Und sowas erwarte ich doch bei einem Spiel wie Tomodachi Life, wo, was ja im Grunde genommen auch eine Allegorie auf das Leben ist. Das ist ja, das soll ja die, wenn ich das richtig verstanden habe, die Absurdität des Lebens widerspiegeln. Ja. Dann müssen doch alle Facetten der Liebe in irgendeiner Form dort abgebildet sein. Und ich glaube, das ist einfach nur, weil der ganze Verein Nintendo so konservativ ist, dass sie gesagt haben, nee, das können wir unseren Spielern nicht zutrauen.
Ja, was wirklich, wirklich schade ist. Ich meine, ja. Ich finde das schön, wenn das mit berücksichtigt wird. Ich meine, da kann ich direkt wieder Mass Effect anführen, wo das ja halt eben auch möglich ist. Ich kann Beziehungen dann halt frei mir aussuchen, wie ich das machen möchte. Das ist einfach toll.
Ja, und das ist halt bei, oder hier Saints Row zum Beispiel, das ist mein Lieblingsbeispiel, was Charakterdiversität betrifft. Ja, also gerade der vierte Teil ist so geil. Also Demon Gaze, ich will das jetzt nicht auf dieselbe Stufe heben, weil Saints Row hat natürlich ein viel höheres Budget gehabt und wirklich sehr große, finanzstarke Publisher dahinter. Deswegen hatten die natürlich auch die Ressourcen, all das zu schreiben, zu skripten und auch zu vertonen. Das ist, kostet eine Menge Geld. Also auch wenn man sich das nicht vorstellt, ist es auch eine Menge Arbeit, das alles zu machen, das alles herzuleiten mit den ganzen Variablen in den Texten, aber es ist so geil, dass ich mir am Anfang aussuchen kann, was ich sein will. Ich kann dick, dünn, hässlich, super hässlich, ein Roboter, ein Zombie, ein Außerirdischer oder eine super vollbusige Frau oder ein total verformter Typ sein und ich drücke auf Start und ich bin in jedem Fall, egal was ich mir ausgesucht habe, egal was ich bin, der Präsident der Vereinigten Staaten.
Ja.
Und rette verdammt nochmal die Welt. Dafür liebe ich das Spiel.
Ist das nicht ein geiles Statement eigentlich? Total. Ne? Egal, ob man das Spiel jetzt gut findet oder nicht, aber das, was du gerade gesagt hast, ist doch ein super geiles Statement.
Ja, ey, das ist ein Spiel, wo ich mit Gummidildos anderen auf die Fresse hau. Es ist ein Spiel, wo ich Tausende von Leuten erschieße und das, wo ich in Puffs reingehe und wo wirklich alles politisch Inkorrekte überpassiert. Saints Row steht und lebt dafür. Und trotzdem ist es das Videospiel, was das beste Statement in Bezug auf Diversität gemacht hat. Und das ist total geil und sollte Schule machen. Wie kriegen wir jetzt die Kurve zu Demon Gaze?
Ja, das ist jetzt ein echtes Problem. Aber das musste mal gesagt werden.
Demon Gaze, ich will das gar nicht verurteilen. Also die haben das Spiel natürlich jetzt auf eine bestimmte Zielgruppe geschrieben, weil die wegen dem Budget irgendwie und so. Ich finde es aber halt trotzdem schade. Und ich glaube, das ist so das, was mich am meisten an dem Spiel stört. Ich finde das Spiel gar nicht mal schlecht. Lass uns noch mal ein bisschen über das Spiel reden. Andreas, du hast vorhin gesagt, dass man die Dämonen einsammeln muss. Und ich musste da irgendwie an Pokémon denken, Maurice.
Ja, es sind nicht so viele, aber es sind genug, die auch alle ihre eigenen Statuswerte und Elemente repräsentieren. Und das waren auch tatsächlich so die Highlights bei meiner Durchspielsession, halt immer zu gucken, okay, bin ich jetzt gut genug gelevelt, um es mit dem Dämon aufzunehmen? Habe ich jetzt den guten Counter-Dämon dazu, der dann halt Element stark gegenüber dem Feind ist und das auszubalancieren, das war auch immer so die Highlights. Und ja, wie gesagt, es sind im Endeffekt ein bisschen zu wenig gewesen, aber der Anreiz halt immer zu gucken, okay, habe ich das Zeug dazu, bin ich gut genug aufgelevelt, das hat mich dann doch letzten Endes zu einer relativ hohen Spielzeit veranlasst und ja, Andreas war vorhin ein bisschen erstaunt, als ich ihm meine Zeit genommen habe.
Wie lange hast du denn gespielt, Maurice?
Ich bin bei 15 Stunden etwa drin.
Ach so, das ist ja für ein JRPG jetzt nicht so.
Es ist wenig, ja, aber wenn du mal hörst, wie viel Andreas reingesteckt hat.
Ich traue mich gar nicht, das zu sagen. Ich habe es eben nochmal nachgeguckt und es sind tatsächlich 3 Stunden und 7 Minuten.
Das Problem bei dem Spiel ist leider, dass nichts wirklich heraussticht. Also, wie gesagt, ich war noch nie im Dungeon Crawler drin und dann kommt Persona 4 raus und ich bin plötzlich voll im Fieber. Ich habe alle Persona-Teile im letzten Jahr nachgeholt. Komplett am Stück.
Boah.
Und dann kommt Demon Gaze und ich denke mir, hey, ist cool, ich bin jetzt in dem Genre drin, ich habe ein bisschen Ahnung davon, gucke ich mal rein. Und das macht nichts irgendwie außerordentlich. Es macht auch nichts verkehrt, nicht falsch verstehen. Aber es macht nichts, wo ich jetzt sagen würde, boah, also gerade deswegen muss man Demon Gaze spielen. In Persona habe ich den sozialen Alltag daneben, in dem Original und im zweiten Teil ist das halt wirklich Dungeon Crawler pur mit einer spannenden Geschichte. Und hier ist das so leichtherzige Kost, die niemandem schaden will, aber irgendwie deswegen auch nichts hat, was so wirklich heraussticht.
Ja, das ist so genau der Punkt, weswegen ich dann wirklich ja sehr früh aufgehört habe, weil mir die Motivation fehlte. Ich hatte jetzt nicht wirklich eine Geschichte, die mich gefesselt hatte, die irgendwie gesagt hat, ich muss jetzt unbedingt wissen, was hier Sache ist. Und dann war jetzt auch die Beziehungen zu den Charakteren nicht so interessant, dass ich mir gesagt habe, okay, ich muss jetzt unbedingt herausfinden, ob da noch irgendwie mehr möglich ist, ob man sich mit demjenigen anfreunden kann oder was zwischen den Charakteren passiert. Und dann war jetzt auch das Rollenspielsystem, also das Aufleveln oder das Ausbauen der Charaktere mit Ausrüstung, fand ich irgendwie relativ unspannend. Es ist zwar alles irgendwie drin, zwar relativ seicht, jetzt auch nicht unbedingt ein sehr tiefes System hinter allem, aber irgendwie, ja, es war zu wenig einfach für mich. Ich hätte da ein bisschen mehr noch gebraucht. Irgendwas, was dann wirklich sagt, dadurch, irgendwas, was mich antreibt, fehlt da einfach. Ja, ich glaube, das ist wirklich das Wort.
Ich habe, glaube ich, insgesamt 7 oder 8 Stunden bisher investiert und ich habe es hauptsächlich im Zug gespielt. Und ich glaube, dass Demon Gaze so ein Titel ist, der sich wirklich am besten auch für unterwegs eignet, weil er so leichtherzig ist. Ich habe Persona 4 so geliebt und mir auch sofort die Golden-Version geholt. Ich freue mich tierisch drauf, die irgendwann mal zu spielen. Das ist aber wirklich ein Spiel, was aber auch eine fesselnde Geschichte hat, finde ich. Also da fand ich diese ganze Krimi-Geschichte um diese Morde und so, fand ich total spannend. Und da wurde das alles so schön mysteriös, schon fast Twin Peaks-artig irgendwie aufgelöst oder verbunden miteinander. Und sowas hat Demon Gaze natürlich nicht, weil es die eben, ne, diese ganze Hintergrundgeschichte mit der Monster-Apokalypse, das ist irgendwie so sowas total nebensächlich ist und eigentlich steht im Vordergrund, wie diese Leute da total lustig Monster slayen. Da gibt es ja auch zahlreiche Anime-Serien, die in diese Richtung gehen. Das sind, als Serie könnte ich mir das auch nie angucken, weil ich das furchtbar langweilig finde. Als Spiel aber, wenn man so, also ich weiß nicht, wenn man so irgendwie so 2-3 Stationen zu überbrücken hat und man fährt jetzt irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten, da kann man, glaube ich, Demon Gaze durchaus mal für eine Runde zocken, oder was meint ihr?
Das habe ich tatsächlich auch am meisten gemacht, ja. Ich bin nur deswegen auf die paar Stunden gekommen, auf die 15 Stunden, weil ich das halt immer wieder im Zug eingelegt habe. Das Gute ist, es gibt oft Minibosse und wenn man die besiegt hat, hinterlassen die einen Speicherpunkt. Das heißt, man kann wirklich auf pro Labyrinth, es sind mehrere Labyrinthe halt, die man durchforstet, alle 10 Meter speichern. Und das heißt, man kann das wirklich einfach mal nebenbei ganz schnell zocken. Und das habe ich dann auch wirklich die meiste Zeit gemacht, halt um zu gucken, dass ich mein Level hochkriege und dann den nächsten Boss fertig machen kann. Aber das hat halt leider Gottes auch irgendwann seinen Reiz verloren.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es sowas ist, was für längere Sessions gedacht ist, ne? Also es gibt halt so Rollenspieler, wir haben eingangs ja auch so ein bisschen drüber gesprochen, die einfach sehr, sehr story-driven sind irgendwie. Also gerade im japanischen Bereich, Nier 4 fällt mir da jetzt zum Beispiel ein. Nier fand ich großartig, aber Nier ist so gut, weil diese Welt auch so interessant und bizarr dargestellt ist. Oder so andere Sachen, die halten dich bei der Stange, obwohl du da unheimlich viel grindest.
Grinden ist ja eigentlich bei, so. Bei Nier ist ein gutes Beispiel. Ich meine, da stand ich oft vor dem Punkt, wo ich gesagt habe, so eigentlich habe ich keine Lust mehr, eben wenn es dann um Grinden und so geht. Mhm. Das ist so ein Punkt, wo bei mir oft die Lust verloren geht. Aber Nier hat es wirklich einfach geschafft, durch die Geschichte mich zu fesseln. Ich wollte es dann halt durchspielen, einfach weil ich wissen wollte, okay, wie endet das Ganze jetzt? Was passiert noch? Und da kommen ja einige verrückte Sachen darin vor. Und die mich dann wieder belohnt haben, wo ich mir einfach dachte, okay, dann habe ich vielleicht dann zwar ein paar langweilige Kämpfe gehabt, die halt wirklich gegen die ganz kleinen Monster, die jetzt halt nicht so spannend waren. Natürlich gibt's auch geile Bosskämpfe, keine Frage, aber wirklich so den Kleinkram, den man so zwischendurch da platt macht, das ist dann nicht der Rede wert unbedingt, aber die Geschichte hat mich dann einfach so interessiert und dann immer wieder irgendwie belohnt, dass ich dann durchgehalten habe.
Oder wir haben jetzt halt gerade Persona 4 erwähnt. Bis du in den ersten Dungeon in Persona 4 kommst, ungelogen, vergehen gute 3 Stunden. In einem Dungeon Crawler. Die ersten 2 Stunden sind ungelogen nur Cutscene. Du guckst die ersten 2 Stunden nur zu. Und als ich das, wie gesagt, das war dann mein erstes Persona. Ich guck das auf der PS wieder, hab das abends ausgepackt, mach das rein und ich hab das getweetet. 2 Stunden Spielzeit. Man kann nämlich 2x zwischendurch speichern. 2 Stunden Spielzeit. Ich habe bisher noch keine einzige Taste gedrückt.
Ja, aber das Ding ist halt, die Geschichte ist auch gut geschrieben. Das ist ja der Unterschied, ne? Also man liest das gerne. Man wird eingeführt in die Welt. Es ist so, es hat natürlich wieder diesen Visual Novel Style, und so. Und aber das Ding nimmt sich Zeit für seine Charaktere. Und ich finde, bei Persona funktioniert das unheimlich gut. Das ist natürlich jetzt, wir haben uns jetzt hier auch das Paradebeispiel unter den neueren JRPGs irgendwie rausgesucht. Persona ist ja der Mega-Klassiker. Der 5. kommt nächstes Jahr, glaube ich, ne? Hattest du im Vorgespräch gesagt?
Genau, dieses Jahr in Japan noch und nächstes Jahr soll er zu uns kommen.
So geil. Ich freue mich so sehr. Großartig. Aber das Ding ist halt natürlich eine andere Klasse. Und Demon Gaze, also ich glaube, was Demon Gaze auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, zu einem Mobilspiel degradiert, aber ist auch die Art der Präsentation, weil ich hatte persönlich den Eindruck, das ganze Ding ist halt sehr statisch, was die Bilder betrifft, was die Fortbewegung betrifft. Zum Beispiel dieses Hub, was du hast, dieses Hotel, wo du residierst, das ist, das besteht aus mehreren Etagen und du blätterst durch diese Etagen durch und suchst dir links oben im Menü auch wirklich einfach den entsprechenden Raum aus. Also das ist nicht so wie zum Beispiel bei Danganronpa, dass du durch einen 3D-Raum gehst und die Räume einzeln betrittst, oder es ist nicht so wie bei anderen Rollenspielen, dass du dein Avatar siehst und da durchläufst, sondern es ist es erinnert mich so ein bisschen an diese ganz frühen Adventures, die teilweise auf einen Avatar verzichtet haben. Mir fällt da jetzt gerade kein Titel ein, aber wo man einfach die Figur weggelassen hat und stattdessen so schon fast mystartig sich durch die Bilder irgendwie durchklickt. Und dieses ganze Spiel ist voll mit diesen Standbildern, dass da überhaupt 3D drin ist. Das hat mich noch gewundert. Also man hätte es eigentlich fast nur mit Standbildern lösen können.
Ja, es erinnerte mich wirklich an die ganz alten Tage, wo ich halt noch solche Sachen wie Lands of Lore oder so gespielt habe.
Genau, ja.
Wo du wirklich dich einfach durch die einzelnen Bildschirme geklickt hast und eben auch aus dieser Ego-Perspektive, und deine Figur war dann halt nur dieses Avatar-Bildchen, mehr hast du davon nicht gesehen. Und irgendwie erinnerte es daran, so viele Jahre später.
Ja, das ist, ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, aber man muss halt eben wissen, auch worauf man sich da einlässt. Ne? Es ist halt wirklich kein Spiel mit fancy 3D-Zeug und es reizt die Vita nicht im geringsten aus. Also ich würde sagen, das wäre auch locker auf der PSP möglich.
Definitiv, ja.
Aber es ist eben, ich glaube, es ist ein Nischentitel für eine ganz bestimmte Gruppe und ich denke, die werden trotzdem Spaß damit haben. Was meint ihr?
Ja, das sind Leute, und das ist gar nicht böse gemeint. Also ich finde auch, dass das Spiel im Grunde genommen keinen wirklichen Kritikpunkt hat. Mhm. Ich finde, das ist so für Leute, die gerne irgendwas beim Podcast hören zum Beispiel machen. Ich kenne jetzt jemanden, der zum Beispiel gerne in Rollenspielen grindet, und das wäre perfekt für ihn, neben dem Podcast hören, einfach in Demon Gaze zu grinden. Das ist wirklich, ich kann mir vorstellen, dass Leute, die halt gerne kleinere Spiele spielen oder halt wirklich halt irgendwas neben dem Podcast hören, Musik hören, machen möchten, dass das einfach der Titel für die sein kann, vor allem wenn sie dann halt unterwegs sind.
Wenn sie natürlich wissen, worauf sie sich da auch thematisch einlassen. Also wir haben ja eingangs diese große Edgy-Komponente erwähnt.
Ich glaube, man die skippen kann. Also die Story ist wirklich irrelevant.
Ja, aber man muss sich ja trotzdem durch die ganzen Bilder durchklicken und so.
Das ist richtig, aber ich denke, das ist jetzt nicht ganz so gewichtig. Ja gut, man bekommt natürlich da mal die Bilder dann zu Gesicht, aber ich denke, das ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Das kann man dann auch mal hinnehmen. Aber das ist eigentlich wunderbar beschrieben, wenn man einfach sagt, das ist so ein Spiel, das kann man einfach schön nebenbei spielen, oder wenn man dann einen Zeitvertreib wirklich braucht, um mal im Bus oder in der Bahn ein bisschen was zu spielen. Dafür funktioniert es ja auch. Es ist ja wirklich ein Spiel, was nicht großartig was falsch macht. Deswegen sage ich auch, mir fehlte wirklich einfach nur dieser Punkt, der mich dazu angetrieben hat, das rauszunehmen und einfach mit irgendeinem bestimmten Hintergrund, ich möchte jetzt das in einem Spiel machen. Es ist eher dann ein Spiel, was ich anmache, weil ich halt gerade irgendwie nichts anderes zu tun habe. Aber ich würde jetzt nicht gezielt das Spiel raussuchen, weil ich jetzt sagen würde, oh, ich möchte jetzt unbedingt das noch in dem Spiel machen. Das ist dann eher so ein, oh, was mache ich jetzt gerade? Ja gut, ich kann auch ein bisschen da vielleicht dann weiterspielen, aber
Maurice, jetzt muss ich dich noch mal so ein bisschen abschließend fragen. Ist das denn nach deiner Einschätzung nach auch so ein Titel, der so Hardcore-JRPG-Spieler, also solche Leute, die auch Disgaea zum Beispiel sehr gerne spielen, aufgrund der vielen taktischen Möglichkeiten und aufgrund der strategischen Raffinesse, wäre das denn für die auch ein Titel, wäre Demon Gaze dann für die ein Titel, mit dem sie sich auch lange beschäftigen können? Oder ist es eher vom Gameplay dann irgendwann an der Oberfläche, so nach 15 Stunden, dein Eindruck?
Ja, es wird irgendwann zu einfach. Also nach 15 Stunden, das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb ich aufgehört habe, wurde es zu einfach. Die normalen Gegner, ihr müsst euch vorstellen, normalerweise sind dann halt so 3 Gegner auf dem Bildschirm, in späteren Arealen, wenn ihr hochgelevelt seid, können da schon mal 20 Gegner in mehreren Reihen hintereinander stehen. Und ich musste dann nur noch X drücken. Ich bin durch alles durchgekommen, die Endboss habe ich platt gemacht. Und das wird ab einem gewissen Punkt zu einfach. Und Ich weiß nicht, ob es am Schwierigkeitsgrad liegt. Ich weiß nicht, was ich eingestellt habe, leider Gottes mehr. Das ist zu lange her schon. Aber es hat zu wenig Spieltiefe auf lange Sicht. Und das macht so ein bisschen kaputt zum Ende hin. Also zum Ende in Anführungszeichen. Ich bin auch erst in Kapitel 3 oder so von was weiß ich wie vielen. Und es kann sich nicht lange durch das Spielprinzip halten, leider. Also das ist... Ich würde sagen, da gibt's bessere Alternativen, vor allem auf der Vita.
Da bin ich mal gespannt, ob vielleicht jemand zuhört, der weitergespielt hat als wir alle zusammen. Also der vielleicht 20, 30 Stunden oder so in Demon Gaze investiert hat, weil es würde mich wirklich interessieren, weil sehr oft werden JRPGs ab einer bestimmten Stelle, also solche, die sehr stark auf Strategie und Taktik aus sind, irgendwann unmöglich schwer. Also Disgaea, alter Falter. Ich weiß nicht, welcher Teil das war. Ich glaube, der dritte oder der zweite. Und ich bin irgendwann einfach nicht mehr weitergekommen. Ich war zu blöd für dieses Spiel.
In den Spielen bist du ja gezwungen zu grinden. Also wenn du da nicht wochenlang grindest, kommst du, glaube ich, nicht weit.
Also knallharte Spiel. Also gerade, ich sage das deshalb, Disgaea, weil es ja auch ein Miss America-Titel ist und so der herausragendste, der erfolgreichste von allen. Und ich glaube auch, dass die ganz explizit sehr viele Leute ansprechen mit ihren Spielen, die halt auch sich sehr gerne mit solchen Statistiken dann beschäftigen irgendwie. Also wo wir, Andreas und ich jetzt vor allen Dingen auch so eher sagen, so Geschichte wäre schon ganz geil. Das ist bei NIST America ein bisschen weniger vertreten, gibt's auch, aber halt nicht so stark. Aber so wenn es um diese strategische Komponente geht, wenn es darum rumzutüfteln, also wirklich so Final Fantasy Tactics in Extrem vielleicht, hat NIST einige sehr interessante Genrevertreter bei sich im Portfolio. Und Demon Gaze, ja, klingt so, als würde das jetzt nicht da reinpassen.
Nee, irgendwie nicht. Also, ich weiß nicht, dafür ist das, wie gesagt, auf Dauer zu oberflächlich, das Spiel.
Naja, vielleicht ist es auch einfach nur ein B-Titel, der irgendwie mitgeschliffen wird, böse gesagt.
Ja, das ist ja interessant, weil in dem selben Zeitraum halt auch Danganronpa und so rauskam. Und vielleicht wurde das im Paket angeboten und die mussten das mitnehmen, ich weiß nicht.
Ja, also bei den Hyper-Dimension-Neptunia-Spiel kann ich mir das total gut vorstellen, dass sie das irgendwie mitnehmen mussten. Da kann ich mir kaum vorstellen, dass es irgendjemand so genommen hätte. Das hat mich persönlich etwas gelangweilt, das kommt jetzt auch von Nis. Bei Demon Gaze weiß ich nicht, also es ist vielleicht irgendwie so in der Mitte. Also vielleicht erschien es einfach als guter Deal.
Ja.
Was wolltest du sagen?
Nein, ich wollte nur was zu Hyper Dimension Neptunia.
Ja, sag euch, abschließend.
Ich hatte schon mal Spaß damit, aber es ist so ein Titel, dass ich dein Argument durchaus verstehen kann, ja. Ich weiß nicht, wer hier im Westen gesagt hat, boah, also so ein oberflächliches Musikspiel, da hätte ich jetzt schon Bock drauf.
Ich glaube, es gibt ein Publikum dafür. Also die User-Stimmen sind ja alle sehr gut. Und ich denke auch, so ist es bei Demon Gaze. Ich denke, die Nische, die weiß, wenn sie sich angesprochen fühlt, dem würde ich es auch empfehlen. Also wer jetzt von unserer Beschreibung Dungeon Crawler und Anime-Stil und auch so eine leichte Erotik-Komponente, also leicht ist gut, Erotik-Komponente irgendwie mit drin und solche Sachen und dann auch noch PlayStation Vita unterwegs, zwischendurch mal ein bisschen zocken und grinden. Ich glaube, die Leute sollten sich das unbedingt mal angucken. Der Rest eher nicht so. Aber ich denke, es ist wirklich die Art von Nische, wo Menschen schon vom Cover her beurteilen können, ob ihnen das Spiel gefällt oder nicht, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ich denke, das ist so eine Sache, wenn einem da der Stil dann zusagt, man sich damit anfreunden kann und weiß, was Sache ist, dann passt das.
Glaube ich auch.
Ja, was schade ist, ich habe mir extra mal ein bisschen Recherche geführt und die haben ein anderes Spiel gemacht, das habe ich Andreas gestern geschickt. Das nennt sich Stranger of the Village of Sword oder Of the Sword, ich weiß nicht genau. Und das hat einen wundervollen Artstyle. Es ist wahrscheinlich im Endeffekt dasselbe Spiel, weil die Screenshots lassen schon verlauten, dass auch dort alles mit statischen Bildern abläuft. Aber der Artstyle, der ist so eine gewaltige Steigerung zu dem, dass man sich fragt, also ist das wirklich einfach nur so ein Titel, den sie machen mussten? Also
was macht denn so besonders den Artstyle?
Der ist sehr detailliert.
Ach so.
Für einen Anime-Stil. Und die Figuren sehen auch nicht so generisch aus wie in Demon Gaze. Und bei Demon Gaze ist halt wirklich mein Allgemeinfazit für alles, wofür das Spiel steht. Es ist leider zu generisch. Und das kann ich wirklich für alle Punkte, die Musik, die allein schon das Kampf, also das Battle-Theme, wenn da am Anfang diese weibliche Stimme so singt und
da kommt so ein Popsong und so, ne?
Ja, und ach Gott, den konnte ich nach 5 Minuten schon nicht mehr hören. Das ist es ist alles so generisch, es macht wirklich nichts falsch, aber irgendwie auch nicht so wirklich richtig und
für 50 Stunden hat es gereicht. Es setzt auf jeden Fall auch auf die sichere Bank, also dass da natürlich ein Intro dabei sein muss, was mit einem japanischen Popsong unterlegt ist, ist natürlich auch zielgruppengerecht. Und das muss so sein. Ja. Und die Musik ist auch so laut, dass man die Stimmen gar nicht versteht. Achso, übrigens noch zum Schluss eine Randbemerkung. Man kann sich aussuchen, ob man es auf Japanisch oder auf Englisch spielen will. Was immer cool ist bei solchen Spielen.
Ich bin Purist und ich mag englische Tonspuren oft nicht, weil sie die Wörter, also Namen vor allem, auch englisch entsprechend aussprechen. Mhm. Und da wird aus Akane dann Akane oder irgendwas. Und ich finde das schrecklich. Ja. Ich habe auch Danganronpa glücklicherweise auf Japanisch spielen können, weil die ja die Option angeboten haben und ich bin immer froh, wenn Entwickler das machen.
Ich glaube auch. Also ich glaube hier im Fall von Demon Gaze ist es auch eine gute Sache, weil ich denke, die Leute, die sich das dann kaufen werden, die legen auch Wert darauf, dass sie dann die Originalsprache mit dabei haben. Ja. Jo. Also ich glaube, dann haben wir es, glaube ich, ganz gut beschrieben. Ne? Also eine Nischenempfehlung.
ja, besser kann man es nicht ausdrücken. Dem schließe ich mich auf jeden Fall an.
Ja, ich geselle mich dazu.
Okay, also falls jemand aus dem Publikum, von den Zuhörern jemand dabei ist, der vielleicht länger Demon Gaze gespielt hat, erhält uns, sagt uns mal Bescheid, ob das tatsächlich später schwerer wird. Das würde mich echt interessieren.
Vielleicht hat es das beste Ende der Welt von allen Geschichten, die jemals erzählt wurden. Und wir wissen das einfach nur nicht, weil niemand das auf dem Planeten durchgespielt hat.
Ja, das kann schon sein. Irgendwie. Also ich meine, 15 Stunden ist ja für ein Spiel schon überdurchschnittlich viel heutzutage, in Zeiten, wo Spiele nur noch 7 Stunden oder so dauern. Deswegen kann ja sein, dass bei diesem JRPG, bei diesem Dungeon Crawler dann am Ende sich da nochmal einiges auftut, der Schwierigkeitsgrad abgeht, dass da voll krasse Sachen passieren. Sagt es uns. Aber ansonsten würde ich sagen, verpacken wir diesen Podcast und ja.
Andreas? Ja, ich würde sagen, damit ist alles gesagt. Ich freue mich dann aufs nächste Spiel, was wir dann besprechen, was dann hoffentlich etwas mehr meinen Geschmack trifft.
Danganronpa 2 steht ja bald an.
Ja, genau.
Ja, was japanische Spiele angeht, haben wir schon festgehalten, da kommt einiges. Und ich meine auch, was größere Sachen angeht, wie in Bayonetta 2, freue ich mich natürlich auch sehr. Platinum Games ist ja sowieso, die machen ja auch das Legend of Korra Spiel, wo ich auch heiß drauf bin, muss ich sagen.
Geil. Boah, also das ist ja verrückt, was jetzt demnächst rauskommt.
Ja.
Ich glaube nicht, dass uns da so schnell langweilig wird.
Auf jeden Fall nicht.
Okay, cool. Maurice, Andreas, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr beide da wart. Vielleicht das nächste Mal zu einem interessanteren japanischen Titel, aber auch generell zu allem, was Biber ist.
Es baut sich so langsam auf. Erst kam Yaiba, das war so der Tiefpunkt. Jetzt kam Demon Gaze, okay, so Mittelmaß. Und demnächst, wie gesagt, vielleicht Danganronpa 2.
Genau. Yeast hat keiner von euch gespielt, oder? Das muss ich unbedingt noch mit jemandem besprechen.
Leider nicht.
Ich habe ja eben, wo du es gesagt hast, mir mal so ein bisschen was dazu angeguckt, weil mir kam es irgendwie vertraut vor vom Namen her und habe ich mir ein bisschen was dazu angeguckt und dachte mir schon, oh, es sieht ganz nett aus. Aber ich habe es leider nicht gespielt.
Yeast ist verdammt geil. Aber das braucht einen eigenen Podcast. Also, ne? Wenn ihr ein Action-RPG sucht, guckt euch das an. Aber ich suche mir jemanden, der das dann noch gespielt hat. Schade, ich hätte jetzt gedacht, fragen kann man ja mal. Okay, dann wünsche ich euch und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Jo, tschüss.
Bis dann, tschüss.
Ciao.